SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
30. September 1919. Die Gründung der technischen Nothilfe.
Katastrophen ereignen sich täglich, auch in Deutschland.
Das THW hilft nur dann, wenn die Sozialpartner nicht in der Lage sind, die lebenswichtige Versorgung aufrechtzuerhalten.
Verheerende Waldbrände, entgleiste Züge, dramatische Flutkatastrophen. Samariter in blauen Uniformen, die anpacken. Mit dem Werbefilm Treu helfen wir, will das Technische Hilfswerk in den Anfangsjahren sein Image aufmöbeln.
Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala, Sommergewitter mit starken Regenfällen, Gasexplosion in Süddeutschland, ein Orkantief in Nordostdeutschland und Bayern.
Heute wird das THW international als moderne Zivil- und Katastrophenschutzorganisation der Bundesrepublik geschätzt. Bei der Gründung 1950 musste es mit Altlasten kämpfen, hinterlassen von ihrer Vorgängerin, der Technischen Nothilfe. Bernd Müller-Strauß, Historiker beim THW.
Die Technische Nothilfe ist halt eine zwiespältige. Das sind die zwei neuralgischen Punkte. Die Anfangsjahre der Weimarer Republik, 1919 bis 1923/24, und die Beteiligung am Zweiten Weltkrieg als Untergeordneter der SS.
Ohne die Technische Nothilfe würde es das THW heute so nicht geben. Beide haben den gleichen Gründer, Otto Lumitsch. Architekt, Leutnant, Freikorpsoffizier, im Ersten Weltkrieg auf Gasangriffe spezialisiert. Beide Organisationen haben den gleichen Grundgedanken. Sie helfen,
wenn die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung, der öffentliche Gesundheitsdienst und der lebensnotwendige Verkehr gefährdet werden.
Dennoch versucht sich das THW deutlich von der Nothilfe zu distanzieren und hat sich bis heute nicht ausreichend mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt, bemerkt Bernd Müller-Strauß. Wie zum Beispiel kann die Technische Nothilfe, die lebenswichtige Bereiche für alle aufrechterhalten will, gleich zweimal vom Kurs abkommen. Dazu der Historiker Dr. Andreas Linhardt.
Das hängt damit zusammen, dass der Begriff lebenswichtig sehr dehnbar ist. Und wie die Technische Nothilfe dann gerade in der Revolutionszeit eingesetzt worden ist, dass gesagt wurde, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und sind überhaupt nicht humanitär tätig, sondern eigentlich nur im Sinne des Kapitals und des Militärs.
Ist die Technische Nothilfe Opfer der politischen Umstände? Welche Eigenverantwortung trägt sie? Die umfassende Doktorarbeit von Andreas Linhardt gilt als das Standardwerk. Die Technische Nothilfe ist demnach ein reines Produkt ihrer Zeit. Entstanden inmitten der Revolutionswirren der jungen Weimarer Republik. Entsprechend gibt es auch kein vergleichbares historisches Vorbild, aber einen Vorlauf. Berlin 1919. Der Erste Weltkrieg ist verloren, die Gewalt geht weiter. Die Menschen versinken im Elend, das Kaiserreich ist abgeschafft. Rechts kämpft gegen links. Resignierte Soldaten, Verfechter der Monarchie, Befürworter der Demokratie und Vertreter eines Rätesystems nach sowjetischem Vorbild.
Und die Anhänger der einen wie der anderen Seite sind in bewaffneten Aufständen aufeinander getroffen. Das geht Anfang 1919 mit dem Spartakusaufstand los.
Nach dem Sturz der Monarchie im November 1918 geht die provisorische Reichsregierung unter Friedrich Ebert, SPD, ein Zweckbündnis ein. Mit verbliebenen, teils rechtsnationalen Vertretern der Heeresleitung will sie eine Diktatur des Proletariats verhindern. Kommunisten und bewaffnete Arbeiterschaft können sich gegen die gut ausgestatteten Berufssoldaten nicht behaupten. Daher nutzen sie sogenannte wilde Streiks als politisches Kampfmittel. Unter dem Motto
»Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will«
entwickeln sie die Strategie.
Mit einigen wenigen Arbeitskräften, die in lebenswichtigen Betrieben, wie zum Beispiel im Kraftwerk Moabit, tätig sind, wenn die Kessel erkalten lassen, dann gibt es in größeren Teilen von Berlin keinen Strom mehr. Und dagegen ist mit Bajonetten und Maschinengewehren nichts zu machen.
So können sie eine ganze Stadt lahmlegen. Industrie, private Haushalte, Infrastruktur, der Schaden wäre immens. Leutnant Otto Lumitsch entwickelte eine Gegenstrategie. Noch während der Januarunruhen 1919 formuliert er:
Passt mal auf, Ich kann technische Einheiten sammeln des alten Heeres, die Heerespioniere waren, die bei der Marine Maschinisten waren. Und wir gründen eine kleine, aber schlagkräftige Truppe, die dann in diese bestreikten Betriebe reingeht und diese Betriebe wieder anfahren, dass dieser Notstand erstmal gemildert ist.
Das ist die Geburtsstunde der sogenannten technischen Abteilung als Teil eines großen Berliner Truppenverbands. Freikorps, die sich in den Dienst der Reichsregierung stellen. Über ihre tatsächliche Republiktreue sagt das nichts aus.
Mit der Waffe in der Hand und mit den geistigen Waffen ihres technischen Könnens
sollen sie im ganzen Reich die zunehmenden Streikaktionen aushebeln.
Im März des Jahres 1919 erreichten diese Kämpfe durch Stilllegung der lebenswichtigen Werke Berlins, wie der Elektrizitätswerke, ihren kritischen Höhepunkt. Da aber in der tiefsten Nacht Deutschlands tauchte auch ein erster Lichtstrahl wieder auf.
Dem Lichtstrahl folgen im Frühjahr 1919 bereits 50.000 Mitglieder. Am 30. September 1919 ruft Reichswehrminister Gustav Noske von der SPD die Technische Nothilfe offiziell als reichsweite Organisation ins Leben.
Jeder Blinde sieht, dass es sich hier um eine großzügige Streikbrecherorganisation handelt,
urteilt die Zeitschrift Die Freiheit 4 Tage nach der Gründung.
Das war ein politischer Kampfbegriff, die technische Nothilfe, die sich auf die Seite des Staates stellt und bei der Unterdrückung der Arbeiter hilft.
Der Versailler Vertrag dezimiert die Reichswehr auf 100.000 Berufssoldaten. Um nicht als Soldaten in die Rechnung einzufließen, wird die technische Nothilfe im November 1919 dem Innenministerium unterstellt. Als zivile Organisation. Ihren paramilitärischen Charakter behält sie bei und spaltet damit Reich und Gemüter. Tendenziell wird sie von KPD, Arbeiterschaft und Gewerkschaften kritisch gesehen oder gar angefeindet.
Der Riss, der Bruch zwischen Befürwortern und Gegnern ging mitten durch die Mehrheits-SPD.
Dazwischen laviert Otto Lumitsch, bestrebt, die Existenz der Nothilfe zu sichern. Der Opportunismus zeigt sich beim Kaputsch 1920. Demokratische Parteien und Gewerkschaften reagieren mit einem Aufruf zum Generalstreik. Mehrere tausend Nothelfer gehen beispielsweise in Groß-Berlin in die Betriebe, werden mit Schusswaffen ausgestattet von den Putschisten.
Der Kaputsch ist sicherlich da ein Punkt, wo die technische Nothilfe ihre politische Neutralität definitiv verliert. Das ist eine Organisation ihrer Zeit, die aufgrund ihres Ursprungs politisch an einem sehr fragwürdigen Standpunkt steht.
Militärnah, deutschnational, republikfeindlich. Der Putsch scheitert. Die technische Nothilfe betont lediglich, ihren Auftrag als Einsatzorganisation umgesetzt zu haben. Die gewählte Regierung hält weiter an ihr fest. Februar 1922. Die Reichsgewerkschaft der Eisenbahnbeamten und Anwärter ruft zum Streik auf. In großen Teilen Deutschlands stehen Personen- und der Güterverkehr still. Der Winter ist hart. Die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Heizgütern scheint gefährdet. Lebenswichtige Bereiche sind bedroht. Reichspräsident Friedrich Ebert, SPD, setzt eine Notverordnung in Kraft.
Es war so ziemlich jede Ortsgruppe betroffen. Und die technische Nothilfe hat tatsächlich einen Notbetrieb etablieren können.
Begleitet von Reichswehr und Polizei wird dies die bisher größte Belastungsprobe für die Nothelfer. Der erfolgreiche Einsatz beim Eisenbahnerstreik fördert die Akzeptanz der technischen Nothilfe. Die Freiheit schreibt:
Die technische Nothilfe, die bis vor kurzer Zeit noch aus einem Haufen von Pfuschern bestand, hat sich in den Augen weiter Kreise der Bevölkerung als brauchbar erwiesen.
Die Mitgliederzahl steigt auf fast 500.000. Nothelfer retten die Währungsreform 1923, weil sie die Druckerwalzen für die neue Reichsmark am Laufen halten und so der Hyperinflation entgegenwirken. Sie ersetzen streikende Erntehelfer, Metall- und Bauarbeiter. Auch 25 bestreikte Brauereien werden als lebenswichtige Betriebe bewertet.
Notstandsarbeiten. Was hat man nicht alles bereits unter Notstandsarbeiten subsumiert?
Wettert der KPD-Abgeordnete Emil Höllern im Februar 1923 und kurbelt die Debatten über die Abschaffung der technischen Nothilfe weiter an. Die Arbeiterstreiks nehmen ab. Als provisorische Streikbrecherorganisation gegründet, wird sie nicht mehr gebraucht. Ein radikaler Imagewechsel rettet ihr Weiterbestehen.
Man wird die Katastrophenschutzeinheit, die man vielleicht mit heute vergleichen kann, man greift bei Elementareignissen ein. Das war Hochwasser, Moorbrände, Brände aller Art.
Die Einsätze scheinen weniger politisch motiviert. Unpolitisch zeigen sich die Helfertrupps jedoch nicht. Sie nähern sich völkischen Verbänden, von republikfeindlichen Gesängen wird berichtet.
Die Tendenz läuft parallel mit der allgemeingesellschaftlichen Entwicklung, die zur Radikalisierung bestimmter, dafür empfänglicher Kreise zählt. Die Studentenschaften, die sich sehr stark rechts orientieren.
1933. Plakate der Technischen Nothilfe sprechen eine eindeutige Sprache. Ein Reichsadler thront über den schwarzen Buchstaben TN, die einem Hakenkreuz ähneln. Otto Lumitsch muss seinen Posten als Leiter räumen. Er ist mit einer Halbjüdin verheiratet. Wieder zeigt sich,
dass die Technische Nothilfe bei aller vollmundigen Betonung, dass sie ja nur ein Provisorium ist, ein Interesse hatte, sich verändernden gesellschaftlichen und politischen Bedingungen anzupassen. Man hat also versucht, sich den neuen Herren anzudienen.
Zur Feier des 15-jährigen Bestehens fand im Berliner Lustgarten ein Appell vor dem Reichsführer, SA-Gruppenführer Weinreich, statt.
Die Technische Nothilfe macht sich unverzichtbar, zeigt Kampfbereitschaft und Expertise als Fachorganisation, etwa im zivilen Luftschutz oder im Umgang mit hochgiftigem Kampfgas.
Nothelfer, Kameraden, ich weiß, dass auch die Punkte Kameradschaft, Opferbereitschaft und Treue die Grundlagen sein werden für Sie und die übrigen Nothelfer des Reiches. Unser Führer, unser Volk und Vaterland.
1939 wird die Technische Nothilfe offiziell zu einer staatlichen Organisation. Teile werden als Technische Hilfspolizei eingesetzt oder zur Technischen Truppe der Wehrmacht eingezogen. Sie kämpfen gegen Widerständler, sind an der Zerstörung Warschaus beteiligt.
Man hat sich quasi als Zivilisten getarnt. Man hat ja auch immer dadurch getrumpft, da kommen junge, motivierte, gut organisierte, straff geführte Leute, die ihren Auftrag erfüllen. Das war letztlich ja wie eine Truppe.
Am 10. Oktober 1945 verbieten die Alliierten die Technische Nothilfe als Nazi-Organisation durch das Kontrollratsgesetz Nummer 2.
Achtung, Nachbarschaftshilfe wird dringend benötigt. Bitte melden.
Immer bereit sein zu helfen im Kampf gegen Naturgewalten und Katastrophen. Das ist die hohe Aufgabe, die das Technische Hilfswerk mit seinen freiwilligen Helfern erfüllt.
5 Jahre später wird die Nothilfe als Technisches Hilfswerk THW neu gegründet. Otto Lumitsch geht unbelastet aus der nationalsozialistischen Zeit hervor.
Was ihn allerdings nicht hinderte, auch alte Weggefährten, die durchaus gemeinsame Sachen mit den Nazis gemacht hatten, wieder in Lohn und Brot zu verhelfen.
Wieder sollen lebenswichtige Bereiche aufrechterhalten werden, dieses Mal bei möglichen Angriffen von ostdeutscher Seite.
Da gingen die Gewerkschaften auf die Barrikaden. Ihr seid das Abbild der Technischen Nothilfe in der jungen Bundesrepublik. Das ist ein Thema, das sich bis weit in die 60er Jahre gehalten hat.
Dabei trägt das THW bereits mit seinem ersten Auslandseinsatz 1953 bei einer Flutkatastrophe in Holland zur Versöhnungspolitik bei.
15.42 Uhr. Der Karte nach sind wir zwischen den zwei nördlichsten Inseln von Seeland. Der Karte nach. Soweit das Auge reicht, eine einzige trostlose Wasserfläche.
Seitdem gilt das THW als humanitärer Botschafter der Bundesrepublik. 99% sind heute freiwillige Helfer, auch Bernd Müller-Strauß von der Historischen Sammlung, der es für wichtig hält, mit düsteren Trümmern aufzuräumen.
Dass das junge THW eine Einsatzorganisation war, die politisch höchst umstritten war, aufgrund dieses Lagerdenkens, das immer noch da war. Und deswegen die entscheidenden Forschungsansätze, die ich sehe, sind wirklich die Jahre 1919 bis 1924, NS-Zeit und das junge THW.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an die Technische Nothilfe, die am 30. September 1919 gegründet wurde. Zeitzeichen morgen? Die Urteilsverkündung im sogenannten Lesbenmordprozess.